Journalismus machen. Der Volontärspodcast von sächsische.de.
Herzlich willkommen zu Journalismus machen, dem Volontärspodcast der Sächsischen Zeitung. Mein Name ist Moritz Schlorms, ich bin Volontär bei der Sächsischen Zeitung und ich darf heute mit Stefanie dort über Investigativjournalismus sprechen. Hi Steffi.
Hallo.
Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass du als erster Gast für unser Projekt zur Verfügung stehst. Nicht nur, weil du mir an der Henry-Nann-Schule alles über Podcasts beigebracht hast, was ich weiß, sondern vor allem, weil du eine herausragende Investigativjournalistin bist. Du hast mit deiner VW-Recherche mehrere Preise gewonnen, warst auch nominiert für den Krimi-Preis. Und wir wollen heute über investigativen Journalismus sprechen. Im zweiten Teil des Gesprächs gerne über diese Recherche und was wir alle daraus lernen können. Aber im ersten Teil möchte ich vor allen Dingen mit dir darüber sprechen, wie ich als junger Journalist überhaupt Investigativjournalist werde. Und daher die erste Frage an dich: Wann hast du eigentlich das erste Mal bewusst investigativ recherchiert?
Bewusst wahrscheinlich relativ spät. Unbewusst mit 18 im Regionalradio Volo. Das ging quasi so ein bisschen zufällig los, dass ich hatte damals einen ganz tollen Nachrichtenredakteur in einem ganz kleinen Radiosender und wir waren beide super neugierig und wollten immer gern so ein bisschen mehr wissen, was man noch zusätzlich über einzelne Geschichten rausfinden kann und haben dann angefangen, uns zum Beispiel bei kleinen Polizeimeldungen, über die man meistens so im Regionalen nur so 2-3 Paragraphen bekommen hat und kurze Beschreibung, was passiert ist und ungefährer Tatort, aber auch nicht ganz genau. Und dann angefangen uns zu überlegen, bei welchen Geschichten es sich lohnt, vielleicht wirklich vor Ort zu schauen, was findet man raus, kommt man wirklich zum Tatort hin, findet man die Beteiligten und klassisch an, ja, ich habe sehr viel an Türen geklingelt in der Zeit, immer auch mit unterschiedlichen Reaktionen, wie das so ist, aber ob das jetzt bewusst war, also glaube ich ehrlich gesagt nicht im geringsten. So, wir sind auch nicht, also es war eher sehr, sehr viel und ich würde sagen, das wird heute fast manchmal ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Das haben wir damals quasi nur gemacht, also dieses Versuchen einfach mit den Leuten zu sprechen, hinzufahren, Hörer in die Hand zu nehmen, an Haustüren zu klingeln, das war quasi unsere Hauptmethode.
Ja.
Und die wird durchaus manchmal unterschätzt. Ja, also natürlich gibt es auch viele weitere wichtige Investigativmethoden, IFG-Anfragen und so weiter und so fort, irgendwie Datenauswertung von Datensätzen. Aber aus meiner Perspektive und in meiner beruflichen Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ist das doch immer der Allerwichtigste, dass ich einfach mit Menschen ins Gespräch komme und mit dem Blick quasi auch irgendwie durch die Welt gehe.
Jetzt hast du das ja gerade schon sehr genau beschrieben, deswegen würde ich da gleich nochmal einhaken. Was macht denn also eine investigative Recherche aus für dich? Was unterscheidet das denn von allen anderen Arten des Recherchierens, die wir so tagtäglich machen?
Ja, total wichtig. Also ich finde eigentlich, ich mag das gar nicht so sehr, das so zu trennen. Das ist ja auch eigentlich absurd. Wir sind alle Journalisten und recherchieren. Mhm. Und da haben wir, meistens ist eigentlich die Unterscheidung, da haben wir unterschiedlich viel Zeit für. So, da bekommen wir unterschiedlich viel Zeit im Alltag für. Und dann gibt's bestimmte Methoden, die wir anwenden. Und dazu kommt man vielleicht noch mal ausgedehnter, wenn man jetzt rein investigativ arbeitet. Aber im Grunde finde ich, diese Trennung ist eigentlich total unnatürlich, weil jeder journalistisch arbeitende Mensch auch irgendwie mit investigativen Methoden umgeht und recherchiert. So, deshalb ist das immer so ein bisschen künstlich. Aber wenn man versucht, quasi reine, ich sag mal, Recherchegeschichten / Investigativgeschichten zu trennen von jetzt beispielsweise Analysen oder Aktuellberichterstattung, würde ich sagen, meistens geht es um einen Missstand. Man hat einen Anfangsverdacht, dass da in irgendeiner Richtung was falsch läuft. Dann gibt es unterschiedliche Relevanzschwellen, je nachdem, für welches Medium man arbeitet. Aber zum Beispiel beim Medium, beim NDR, ist es so, dass der Missstand an sich noch nicht auserzählt sein soll, also quasi, dass hier noch einen Recherchebedarf gibt, der relevant ist für mein Publikum. Wir schauen eher weniger auf Einzelfälle, sondern auf die Frage, wo haben wir es quasi mit einem Systemproblem zu tun. Und dann finde ich auch wichtig, es muss halt auch ein recherchierbarer Missstand sein. Also es muss irgendwie Zugänge und Recherchewege geben. Also ein Verdacht, der potenziell durch irgendwas belegbar ist. Das würde ich so grob sagen. Würden wir vielleicht eine reine Recherchegeschichte abstecken.
Und jetzt kenne ich viele junge Journalisten, die irgendwie Bock haben, investigativ zu recherchieren und eben nicht nur das so, wie du es beschrieben hast, ganz am Anfang irgendwie im Alltäglichen, sondern zu diesen Investigativ-Rechercheteams zu gehören, wo du quasi jetzt auch schon dazugehörst, glücklicherweise. Und was empfiehlst du denn jungen Leuten, die irgendwie Bock haben, in Richtung, also investigativen Journalismus als Berufsbezeichnung sozusagen zu machen? Was kann man machen, um da hinzukommen?
Ja, ich würde sagen, wirklich einfach anfangen. Investigativjournalismus findet nicht nur in den Investigativressorts, in den sogenannten statt, sondern kann überall stattfinden. Bei mir, wie gesagt, war das anfangs im Lokalradio, das alles andere als investigativ gelabelt war. Mhm. Ich glaube, es gibt das Missverständnis. Erstens, es muss gleich die Riesengeschichte sein und am besten ein großer Leak kommen. Und auf dem sind dann die Panama Papers und die Paradise Papers und alles zusammen drauf. Und dann kommt quasi die große Recherche. So sieht ja der Alltag nicht aus, auch nicht in Investigativteams, sondern in den allermeisten Fällen liegt die Information eigentlich auf der Straße, aber keiner kümmert sich drum. Die allermeisten der Fälle, die wir recherchieren oder Dokumente, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich öffentlich zugänglich, ganz häufig. Mhm. Aber keiner guckt sie sich an. Also würde ich quasi immer empfehlen, die Schwelle niedriger zu denken und auch nicht nur in Richtung quasi Investigatives kann nur stattfinden, wenn ich in der Investigativredaktion bin. Nein, das kann natürlich überall stattfinden. Und ich würde sagen, also einfach im besten Fall, wenn man ein Thema hat, für das man brennt, ne, das einen wirklich interessiert und merkt auch jetzt im Lokalen zum Beispiel, da ist was, boah, dem begegne ich jetzt immer wieder und da habe ich echt das Gefühl, da müsste man jetzt mal weiter reingehen, sich mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen, so einem Gefühl folgen und dem dann auch wirklich nachgehen, weil man das überall machen kann. Also und eben auch im Lokalen ganz besonders gut, weil da der ganze Kontakt da ist zu den Leuten in der Umgebung, zu den Bürgermeistern, zu den Gemeinderäten, zu den Vereinen. Also das ist eigentlich fast noch viel wichtiger als die bundesweiten Recherchen. Deshalb würde ich sagen, im Idealfall einfach machen und versuchen, den Chef, ich meine, der Alltag ist mir natürlich völlig bewusst, dass der Alltag häufig so aussieht, dass man in Schichten eingebunden ist, in Diensten und so weiter und da irgendwie wenig Zeit für bleibt. Und man fragen kann, ja, okay, toller Vorschlag, aber wann genau soll ich das machen? Natürlich soll das nicht irgendwie in der Freizeit stattfinden, aber ich würde versuchen, vom Thema her zu denken. Wenn da was ist und man das Gefühl hat, da ist was zu holen, sich zu versuchen, in der halben Stunde, die irgendwo noch vielleicht in der Schicht übrig bleibt, da ein bisschen einzulesen, die ersten Gespräche zu führen, wenn man vor Ort ist, vielleicht für was Aktuelles, da schon mal zu versuchen, die eine oder andere Frage mehr zu stellen und dann zu versuchen, Alliierte in der Redaktion zu finden, die man dafür begeistern kann, zum Chef zu gehen, zu sagen, ich glaube, ich bin hier was auf der Spur, kann ich dafür vielleicht mal einen halben Tag frei bekommen? Und dann sage ich dir, wie weit ich damit gekommen bin und dann können wir vielleicht gemeinsam gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Also sich zu versuchen, stückweise die Wege
durchzuschlängeln,
genau. Also wir haben das in dem Lokalradio auch komplett unterm Radar gemacht und geschaut, ob es der Chef irgendwann merkt oder nicht. Also auch weniger quasi offiziell. Das kommt natürlich darauf an, in welchem Umfeld man arbeitet. Aber ich würde versuchen, einfach im Kleinen anzufangen mit einer kleinen Idee und der versuchen nachzugehen und ja, sich dann durch den Inhalt zu versuchen, weiter vorzukämpfen.
Also was ich jetzt auf jeden Fall raushören konnte aus deinen Ausführungen, ist, dass Hartnäckigkeit und Neugier zwei scheinbar sehr wichtige Sachen sind, wenn man investigativ arbeiten will. Was sind denn abgesehen davon, sage ich mal, wirklich Fähigkeiten, die man sich beibringen kann, die man lernen kann, die man irgendwie braucht, um investigativen Journalismus zu machen? Was sind da die Top-Sachen, wo du sagst, okay, da muss man ansetzen?
Also ich glaube, du hast völlig recht, die Hartnäckigkeit und auch die Lust daran, neue Wege sich zu überlegen, wenn vielleicht Weg 1 bis 9 irgendwie nicht klappt, um eine Information herauszufinden, sich dann vielleicht auch mit Spaß zu versuchen, einen Weg 10 zu überlegen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, quasi von Charaktereigenschaften. Ansonsten würde ich sagen, ist viel wirklich Handwerk. Es geht viele Methoden kann ich total gut erlernen, kann jeder erlernen.
Nämlich?
Der Lust darauf hat, also beispielsweise, was ich wichtig finde und was nach meinem Gefühl ein bisschen vernachlässigt wird. Natürlich ist es toll, was man alles mit Datenjournalismus machen kann, aber manchmal habe ich das Gefühl, die menschliche Seite kommt so ein bisschen zu kurz. Deshalb suche ich mich immer stark zu machen für eine Schärfung von, wie begegne ich eigentlich potenziellen Quellen, wie kann ich mir Quellen erschließen, wie führe ich investigative Interviews, was ein ganz anderes Metier ist, als wie führe ich jetzt mit jemandem Interviews, den ich am Ende zitieren möchte. Ne? Das Ergebnis soll ja ein ganz anderes sein, nämlich dass jemand Vertrauen fasst und mir vielleicht irgendwann mal Sachen anvertraut, aus denen ich eine weitere Recherche machen kann. Aber auch das sind alles Sachen, die man lernen kann, die man anwenden kann, die man ausprobieren kann und sich da weiter vortasten kann. Also die größere Frage ist wahrscheinlich in den meisten Fällen die Zeit, die man bekommt, als dass es in irgendwas um das große Hexenwerk geht, das quasi irgendwie vom Himmel fallen muss oder für das man jetzt sonst welche Superkräfte braucht. So ist es natürlich nicht. Alle kochen am Ende mit Wasser, auch in den großen Medienhäusern und in den super Investigativredaktionen.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als würdest du versuchen, Investigativjournalismus zu entzaubern, sozusagen so ein bisschen die Anfangsangst vielleicht davor abzubauen.
Ja, durchaus.
Durchaus, ja, sehr gut. Dann kommen wir mal was zu dir sozusagen, zu was durchaus bei, wenn man so das sich von außen anguckt, Anfangsangst auslösen kann. Also deine VW-Recherche sozusagen. Ich hoffe, du hast noch Lust darüber zu sprechen. Sehr gut. Du warst damit für einen Krimi-Preis nominiert. Du hast ein Jahr lang sozusagen die Verwicklung des Konzerns VW zur brasilianischen Militärdiktatur untersucht. Das kann man sich auch auf YouTube anschauen, das Ergebnis. Vielleicht magst du ganz kurz dazu erzählen, wie bist du denn zu diesem Recherchethema gekommen?
Das war eine quasi klassische Nerd-Geschichte. Ich war in Brasilien zu der Zeit, als der erste Bericht der sogenannten Wahrheitskommission veröffentlicht wurde. Das war eine Kommission, die sich in Brasilien zum ersten Mal so richtig ausführlich damit beschäftigt hat, was ging eigentlich ab in dieser Zeit der Militärdiktatur? Welche Menschenrechtsverletzungen wurden begangen? Wie viele Leute sind dem zum Opfer gefallen? Und ich fand das total spannend, was in dieser jungen Demokratie jetzt an Aufarbeitung stattfindet und wie das so läuft, was da rausgefunden wird. Und hatte mir diesen riesen Report nerdig reingezogen. War auch happy, weil ich gerade irgendwie Portugiesisch gelernt habe, dass ich das irgendwie verstehen konnte. Und das hat mir Spaß gemacht.
Und das war ein öffentliches Dokument?
Das war ein öffentliches, komplett öffentliches Dokument. Und darin war dann auf einer Seite erwähnt, dass es auch Dokumente gibt in einem kürzlich geöffneten Archiv der Militärpolizei, die darauf hindeuten, dass Volkswagen eben verstrickt war in die Machenschaften der Militärdiktatur. Und da gab es dann auch Referenzen, mit denen ich quasi in das Archiv gehen konnte und sagen konnte, kann ich das mal sehen? Und das habe ich dann gemacht. Und als ich damit ankam in dem Archiv, kam auf einmal stapelweise Protokolle von VW mit dem VW-Stempel obendrauf zum Vorschein, in denen detailliert beschrieben wurde, was die offensichtlich verdächtigen Arbeiter im Privaten und im Beruflichen machen. Also was sehr danach aussah, dass ihnen nachspioniert wurde, dass sie genau unter Beobachtung standen. Und das war eben eingeheftet in den Unterlagen der Militärpolizei und deutete einfach auf einen gewissen Grad der Zusammenarbeit hin, weil es sich auch um Arbeiter handelte, die dann schließlich verhaftet wurden, teilweise auch auf dem Firmengelände. So, das war quasi so ein bisschen der Anfangspunkt. Also komplett quasi ein Archiv, öffentliches Archiv und ein öffentlicher Report, den ich mir als neue Brasilien-Nerd in dem Zusammenhang einfach angeschaut habe.
Und hast du dann von deinem Arbeitgeber ein Jahr, also das hat ja insgesamt ein Jahr gedauert, haben die gesagt, mach, finde was raus, oder hast du das irgendwie dann gesagt, okay, ich brauche nochmal Zeit und nochmal Zeit, oder hast du das dir damals frei finanziert, zu sagen, wie war diese lange Recherchezeit strukturiert?
Ja, das war eigentlich eine spezielle Zeit für mich, weil ich gerade mit dem Studium fertig war, mit dem Master, und das quasi mein Einstieg ins Vollzeitberufsleben war. Ich war Gott sei Dank quasi, also ich war ja schon in Brasilien, ich konnte diese ersten Unterlagen einmal mitnehmen und habe mich mal mit dem Thema, ich wollte das unbedingt machen, ich hatte das Gefühl, dass, also es ist total seltsam, dass sich das noch keiner so richtig angeschaut hat. Ich fand das ein ganz, ganz großes Bedürfnis, das zu machen und zu recherchieren. Und bin dann damit zu, ich glaube, zwei oder drei Redaktionen und habe mich damit vorgestellt und habe gesagt, ich möchte gerne das bearbeiten. Und ich war damals schon so ein bisschen beim NDR angedockt und habe mich dann auch da in der Investigativredaktion damit vorgestellt und habe da das Glück gehabt, dass ich an ganz tollen Chef geraten bin und auch noch eine, also Chef und Chefin, waren zu zweit, die gesagt haben, boah, ist ja Wahnsinn und los geht's.
Und die dir dann freie Hand gelassen haben quasi.
Die mir, also ich war dann eingebunden, es gab dann noch quasi noch einen Kollege, der schon lange in dem Ressort war, Peter Hornung, der dann da auch mit eingestiegen ist. Es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, okay, wir so hier recherchiere so lange du willst und mach wie du denkst. So, natürlich war ich da angebunden. Ich habe die auch regelmäßig geupdatet. Also übrigens auch was ich empfehlen würde, wenn man Neues in der Redaktion oder auch wenn man frei arbeitet. Ich habe immer meinen wöchentlichen Newsletter quasi geschrieben und so ein Recherche-Update-Protokoll gemacht und gesagt, so, das habe ich jetzt rausgefunden. Und das würde ich gerne als nächstes machen, da müsste ich noch hin, das will ich noch rausfinden. Und dass das dann ein ganzes Jahr dauert, das war, habe ich natürlich nicht am Anfang so definiert oder gemacht. Das lag aber auch daran, dass wir uns dann entschieden haben, daraus sowohl einen Dokumentarfilm zu machen, als auch eine sechsteilige Podcast-Serie, als auch eine Multimedia-Geschichte, als auch eine Seite 3 in der Süddeutschen, als auch also etliche Radioausspielungen. Also es waren dann ein riesen Aufschlag quasi an Veröffentlichungen am Schluss. Und ich war quasi als Autorin bei allen am Start. Und das hat dann auch eine gewisse Zeit gedauert. Aber das war natürlich, also einfach ein großes Glück, dass ich da auch an tolle Leute geraten bin, die gesagt haben, ja, finden wir auch echt spannend. Und auch nicht gesagt haben, okay, damit musst du aber in einem halben Jahr fertig sein, sondern so jetzt, was willst du genau rausfinden? Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. So, das war schon klasse.
Und was kann man daraus jetzt quasi als Learning mitnehmen, wenn man eine lange Recherche angeht und ich meine jetzt, es muss ja nicht gleich ein ganzes Jahr sein, ne? Aber wenn man als junger Journalist irgendwie am Anfang steht, das vielleicht nebenbei, also versucht irgendwie mitzumachen, zum Thema, wie strukturiert man das, dass man da irgendwie dranbleibt? Und ich kann mir auch vorstellen, wie motiviert man sich zwischendurch mal? Weil irgendwann hängt dir bestimmt auch das Thema mal zum Hals raus.
Also das war tatsächlich, glaube ich, nicht so, weil ich einfach, ich war total glücklich, dass ich das recherchieren konnte und dass ich dadurch die Welt touren konnte und da meine Recherchen machen konnte. Ich war total in meinem Flow, so. Das war natürlich, also es war nicht alles ultra spannend in dem Sinne, ne? Ich saß dann auch mal tagelang im Archiv und habe irgendwelche Unterlagen gelesen und in vielen Archiven, ehrlich gesagt. Mir hat das richtig Spaß gemacht und ich mag auch einfach diese unterschiedlichen Stadien, Recherche, dann Produktion, dokumentarische Aufarbeitung, das Visualisieren, dann wieder das Runterbrechen auf, wie erzählst du jetzt ein Jahr Recherche in einer Minute Nachrichten? So, also ich mag diese totale Unterschiedlichkeit in den verschiedenen Medienformen und in verschiedenen Stadien total gerne. Deshalb war ich da schon echt motiviert. Unter anderem deshalb, also einfach aus vielen Gründen. Aber also Struktur, was du angesprochen hast, ist für mich das A und O, ob bei kleineren oder größeren Recherchen. Das kann man gar nicht hoch genug hängen, weil nichts schlimmer ist als Informationsverlust aufgrund von einer fehlenden Struktur. Also ich mache immer mir am Anfang klar, was will ich eigentlich wissen? Was ist also eine kleine Eingrenzung und nicht nur einfach irgendwie ein Oberthema, sondern was ist eine Recherchefrage? Was ist hier wirklich etwas, was ich gerade rausfinden will? Und das schreibe ich mir auch einmal auf und hinterlege ich. Und dann im Laufe der Recherchen, wenn das ein längeres Projekt ist, untergliedere ich das häufig nochmal in Unterfragen. Aber am Anfang steht da erstmal eine Frage. Und daraus leitet sich häufig ganz natürlich ab, womit fange ich denn eigentlich an? Ich mache mir auch sehr gerne einen Recherchefahrplan, quasi eine Recherchestruktur und überlege mir, mache mir erstmal ein Tableau, wer sind jetzt hier die Akteure in dem Feld, in welcher Reihenfolge macht das Sinn, die zu kontaktieren. Natürlich als allererstes, welche Informationen sind irgendwie auf dem Markt schon, dazu mich ordentlich einzulesen. Und dann bin ich auch großer Fan von Gesprächsprotokollen, egal ob ich jetzt persönlich mit jemandem spreche oder telefoniere. Ich mache mir immer meine Protokolle und zwar am selben Tag. So, also manchmal schummel ich auch, aber meistens versuche ich mich an meine selbst auferlegte Regel zu halten, weil man am nächsten Tag einfach schon ein bisschen Informationsverlust hat. Und häufig, gerade auch wenn man in größeren Teams arbeitet, ist es halt einfach unfassbar wichtig, dass man die Sachen, die man rausfindet, gut dokumentiert, damit das für sich selbst später, aber auch für andere später nachvollziehbar ist. Dann schreibe ich mir auch immer Gesprächspartnerlisten. Mache mir meistens einfach am Anfang eine Excel und da schreibe ich mir rein, der und der hat die und die Funktion und hier sind Kontaktmöglichkeiten und den und den Weg habe ich schon gemacht an so und so vielten, dass ich da einfach einen groben Überblick behalte, wer Kontaktpersonen und Ansprechpartner sind. Ja, und dann bei komplexeren Geschichten mache ich mir vielleicht auch noch eine Timeline, schreibe Zwischenprotokolle oder eben mache solche Updates an die Redaktion. Gerade mit so Zwischenprotokollen arbeitet man auch natürlich auch häufig in größeren oder internationalen Teams. Entschuldigung. Aber das Allerwichtigste würde ich sagen, sich wirklich einmal klar zu machen, wonach suche ich eigentlich? Und wo könnte das sein, diese Information? Und daraus ergibt sich eigentlich schon ziemlich viel.
Nun war das ja eine sehr offensichtlich erfolgreiche Recherche und du hast ja ganz viel dabei richtig gemacht. Aber was ist denn eine Sache, die du falsch gemacht hast dabei, wo du sagst, okay, das kann ich ja auch mit euch teilen, damit niemand anders diesen Fehler macht?
Mm. Würde ich natürlich jetzt gerne was sagen, weil ich ja, meine Mission ist ja, Investigativjournalismus entzaubern, ja. Wie du richtig festgestellt hast. Was habe ich denn falsch gemacht in der VW-Recherche?
Du darfst uns auch hier schummeln und auf eine andere Recherche zurückgreifen, also so ein...
Also was ich in meinem Berufsanfang so gesehen falsch gemacht habe oder was ich vielleicht raten würde, das vielleicht lieber anders zu machen, ist mich so zu 1000% in die Recherchen reinbegeben, dass ich häufig das Wort Feierabend, sagen wir mal, komplett aus den Augen verloren habe, was auf Dauer einfach nicht gesund ist. Also man muss auf sich selbst aufpassen, sonst macht's keiner für einen. Also es kann niemand so sich so gut die Grenzen setzen wie man selbst, indem man wirklich versucht, auf sich zu achten, nicht für eine schlechte Bezahlung zu arbeiten oder zu viel zu arbeiten, wenn man eigentlich eine Pause braucht. Also auf solche Geschichten wirklich früh zu achten und eben Grenzen zu setzen, wo sie vielleicht von außen nicht unbedingt gesetzt werden.
Gut, die Antwort klang jetzt schon sehr nach dem, was ich eigentlich als Abschluss fragen wollte, was wir hier immer uns als Abschlussfrage allen erfahrenen Medienprofis stellen wollen, nämlich was ein Tipp ist für junge Journalisten, der Top-Nummer-1-Tipp, den du geben würdest. War das schon der Tipp sozusagen, auf sich selbst achten oder hast du noch einen zweiten im Petto, den du mit uns teilen würdest?
Also den würde ich auf jeden Fall weiterhin als gültig bezeichnen und sonst würde ich noch sagen, auch wenn man an Recherchen denkt, zu verinnerlichen, du bist nicht der Feind. Also du musst nicht feindlich auftreten. Das bekommt man manchmal das Gefühl, dass es so ein Habitus gibt von dem bösen Investigativjournalist, der jetzt der Firma, über die man recherchiert, feindselig in irgendeiner Form gegenübertritt. Und daraus leiten sich so Dinge ab wie, dass viel zu spät erst Kontakt aufgenommen wird zu dem eigentlichen Rechercheobjekt, weil man erstmal sie nur irgendwie umschiffen will. Das kann in manchen Fällen notwendig sein, wenn es irgendwie um die russische Mafia geht. Aber ich glaube, in 90% der Fällen ist es völlig unnötig und gibt häufig einen Informationsverlust. Also ich würde empfehlen, die Haltung, ich bin quasi der Feind, zu ersetzen mit, ich bin die neugierige, ergebnisoffene Journalistin, die hier interessiert und leidenschaftlich an einen Recherchekomplex rantritt und offen ist für Informationen quasi von allen Seiten und diese quasi faire Herangehensweise auch in eine, auch Kontaktaufnahme zu übersetzen, die lieber aus meiner Sicht häufig zu früh als zu spät erfolgen sollte.
Okay, dann vielen, vielen Dank. Was ich auf jeden Fall mir jetzt hier raus mitnehme, ist neugierig sein, hartnäckig sein und nicht so viel Angst vor dem Wort Investigativjournalismus haben. Da steckt auch großgeschrieben einfach nur Journalismus drin, wenn ich dich sozusagen richtig verstanden habe. Und das war dann auch schon die erste Folge Journalismus machen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform folgt und eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge.